Nachbarschaftshaus. Neues aus Heißen im Gespräch mit Frau Dr. Monika Griefhahn.
Wenn die deutsche Umweltbewegung ein Segelschiff wäre, dann wäre sie ganz eindeutig die Galionsfigur und das schon seit fast 40 Jahren. Ich begrüße heute Abend ganz herzlich hier im Nachbarschaftshaus Monika Griefern und ich bin ganz besonders stolz, dass sie da ist. 1954 in Mülheim geboren, Schülerin an der Luisenschule. Dann hast du beim CVJM gearbeitet, nach deinem Studium der Sozialwissenschaften und der Mathematik, übrigens eine tolle Kombi, habe ich bis heute nicht nachvollziehen können, warum, aber fand ich klasse. Was mich jetzt ganz besonders interessiert, du hast damals angefangen, das Greenpeace-Büro mit aufzubauen. Du hast auch gesagt, das war damals ein ehrenamtlicher Job. Wenn du heute so zurückdenkst und auf Greenpeace schaust, heute ist Greenpeace einer der ganz, ganz großen Player unter den Umweltorganisationen. Hast du damals damit gerechnet, als du hier in Deutschland angefangen hast, das Hamburger Büro aufzubauen, dass das sich jemals so entwickelt?
Greenpeace hat eben schon in anderen europäischen Ländern eine Filiale gehabt, nämlich in Großbritannien, in Niederlande und in Frankreich. Und da ich sehr viel mit dem deutsch-französischen Jugendwerk gearbeitet habe, habe ich eben auch schon Greenpeace in Frankreich kennengelernt. Und da fand ich eben toll diesen Ansatz, dass die sich darum gekümmert haben, wenn sie ein Thema aufgegriffen haben, es international mit den Büros in anderen Ländern zu koordinieren. Also an einem Thema zu arbeiten, aber dann eben mit USA, Kanada, England, Frankreich, Neuseeland, Australien, also damals eher nur westliche Länder, zusammen an einem Strick zu arbeiten. Und das war natürlich für uns eigentlich ganz toll, weil die Belastung der Nordsee kam eben auch durch Firmen, die international auch zum Beispiel in den Niederlanden tätig waren. Und als wir die Franzosen kennengelernt hatten, hatte ich dann gefragt, ja, wie können wir denn in Deutschland aktiv werden? Und da haben die uns gesagt, ja, da gibt es so einen Verein in Bielefeld, der macht was für die Rettung der Wale und Robben. Die hatten schon mal mit Greenpeace Kontakt. Aber eigentlich sind die richtigen Ansprechpartner für euch in den Niederlanden. Und in den Niederlanden war dann eben tatsächlich diejenigen, die gegen chemische Verschmutzung auch aktiv waren und die gesagt hatten, sie planen gerade eine Aktion bei Bayer und eine Kampagne gegen die Dünnsäureverklappung in der Nordsee. Und das sind eben verschiedene Firmen, die aber auch miteinander zusammenhängen. Also Bayer und Kronos Titan und National Land Industries hängen alle irgendwie miteinander zusammen und machen das Gleiche. Nämlich Weißpigmente in der Farbstoffindustrie. Und der Abfallstoff ist eben eine schwefelige Säure, die sie ins Meer gekippt haben. Und da gehen die gegen an und versuchen, andere Verfahren zu finden, um das zu vermeiden. Also immer auch der positive Ansatz, Vorschläge zu machen, wie man das vermeiden kann. Und deswegen war für mich eigentlich klar, das sind die Richtigen und da müssen wir zusammenarbeiten und das kriegen wir auch zusammen hin. Und dann haben wir uns mit den Bielefeldern in Verbindung gesetzt und da war einfach die Situation, dass die keine Ahnung vom Meer hatten, von Wasser hatten und nichts mit Schiffen zu tun hatten. Und mein damaliger Freund und ich waren eben sehr aktiv, auch in Hamburg. Und er war so ein richtig begeisterter Segler auch und kannte sich natürlich mit allem aus, was damit zu tun hatte. Und konnte eben Bojen besorgen und Rettungsinseln besorgen und sowas, um da so eine Aktion auch mit vorzubereiten. Und da sind wir automatisch in unserer Küche damals sozusagen zum Team, Kernteam geworden, der deutschen Vorbereitungsgruppe, einfach nur schlicht durch die Tatsache, dass wir es organisieren konnten. Und die anderen das einfach nicht konnten. Und ich war dann ja schon beim CVJM eben Bildungsreferentin und hatte dadurch Räume zur Verfügung, wo wir uns treffen konnten, also wo Leute einfach sich versammeln konnten und wo wir Informationsveranstaltungen machen konnten. Und das haben wir dann auch gemacht, dass wir diese erste Aktion gemeinsam mit den Holländern organisiert haben, gleichzeitig an vier Orten. Und ich dann eben zurückgegangen bin und gesagt habe, so, jetzt laden wir einfach Menschen ein, die sich mit engagieren wollen. Und die waren dann alle bei uns beim CVJM und haben dann da die erste Gruppe in Hamburg gegründet. Und so ist das gekommen. Und es hat uns eigentlich fast überrannt. Also dann waren die Medien natürlich auch zu der Zeit sehr reduziert. Es gab eben nur erstes, zweites, drittes Programm und keine Privatmedien und nur Zeitungen. Und die haben alle drüber berichtet. Und dadurch war es eben auch möglich, dass ganz viele Leute das mitbekommen haben und das auch Tagesgespräch war und dann eben auch kamen und sagten, wir wollen mithelfen, wir wollen was tun. Und dann sahen wir uns nach wenigen Monaten wirklich gezwungen, jemanden für die Buchhaltung anzustellen. Also wir haben es alles ehrenamtlich gemacht. Wir haben gesagt, aber mit Spendengeldern muss man ordentlich umgehen. Und dann haben wir wirklich eine Frau angestellt, halbe Stelle, die eigentlich nichts anderes gemacht hat, als diese Spenden zu verbuchen. Und Spendenbescheinigungen durften wir auch nicht selber ausstellen, sondern alle Umweltorganisationen mussten damals über die Stadt abgewickelt werden. Also das Geld musste erst überwiesen werden und dann kriegten wir eine Spendenbescheinigung von der Stadt ausgestellt und dann konnten wir es erst den Leuten geben. Also es dauerte eine Weile, bis auch Umweltorganisationen Spendenbescheinigungen selber ausgeben konnten. Und da habe ich mir schon vorgestellt, dass es einen Bedarf gibt, weil einfach Umweltprobleme nicht nur lokal zu lösen sind. Also es hat schon meine Internationalität da nochmal erweitert. Also das Deutsch-Französische Jugendwerk war schon eine gute Schule, weil ich da eben mit Menschen aus Frankreich zusammengearbeitet habe und ich das immer unheimlich wichtig fand, weil Deutschland und Frankreich ja sehr lange im Krieg gewesen waren und auf einmal mit dem Versailler Vertrag so eine Beziehung entstand, wo man eben auch unterhalb der politischen Ebene etwas gemeinsam macht. Dass ich dachte, wenn das geht, dann können wir doch auch andere Themen und andere Probleme lösen. Mhm. Und deswegen habe ich mich später auch in der Außenpolitik engagiert und war natürlich durch Greenpeace auch immer international tätig. Habe dann auch später ja neue Büros aufgebaut in Russland und in Südamerika und in Europa und sonst was. Und und fand eben ganz wichtig, immer diese Kooperationen eben voranzubringen.
Also ich meine ersten Begegnungen mit Greenpeace hatte, waren es immer total interessante Aktionen. Mhm. Und ich weiß auch, wie damals so die Presse war. Die Presse, die gegen euch war, die sprach von Umweltterroristen. Du hast aber gesagt, dass du und dein jetziger Mann, dass ihr in der Hauptsache immer darauf geachtet habt, dass solche Aktionen eben nicht zerstörerisch waren, sondern dass sie konstruktiv waren. War das von Anfang an euer Ansatz, dass der Umweltschutz immer konstruktiv sein musste?
Ja, also die Greenpeace-Bewegung kam ja auch aus den USA mit dem Ansatz der Quäker, zu sagen, wir wollen Zeugnis ablegen. Also das war ja eigentlich immer das, Dinge sichtbar zu machen und gleichzeitig dann für eine Lösung zu suchen. Und das haben wir eben auch versucht und deswegen haben wir zum Beispiel auch angefangen, als die Industrie uns so angegriffen hat, zu sagen, ja, lass uns doch mal zusammensetzen und überlegen, was gibt es denn für Lösungen. Und das war übrigens der Grund, warum ich dann meinen späteren Mann dann auch kennengelernt habe, weil wir dann einen Chemiker gesucht haben, der eben auch mit Dinge entwickeln kann. Und ich habe ihn dann eingestellt. Also ich habe den dann, der war also noch an der Uni in Hannover und hat seine Doktorarbeit gemacht und den habe ich immer angerufen und um Rat gefragt und irgendwann war dann auch fertig mit der Doktorarbeit und dann habe ich gesagt, ja Mensch, willst du nicht bei uns arbeiten? Wir brauchen eigentlich jemanden, der die Dinge auch wirklich praktisch mit den Firmen angeht und auch Lösungen wirklich entwickelt. Und ja, und der hat dann auch wirklich ganz praktisch gesagt, ja, man kann doch die Schwefelsäure rausnehmen und für einen anderen Prozess benutzen. Also wirklich ganz handfeste Dinge, die auch heute Praxis sind. Also heute gibt es ja auch kein chlorhaltiges Papier mehr. Das war ja auch eine unserer wichtigen Kampagnen, also chlorfreies Papier zu entwickeln. Und das geht alles. Man muss es nur als Aufgabe formulieren. Ingenieure können alles machen, wenn man es erstmal als Aufgabe formuliert. Und das ist ja eigentlich der Ansatz, zu sagen, lass uns doch positive Lösungen suchen. Und so habe ich mein ganzes Leben eigentlich gearbeitet, ne? Nach positiven Lösungen suchen. Deswegen bin ich übrigens auch in Mülheim. Da suchen wir auch die positiven Lösungen fürs Rathaus.
Für dich war immer das Glas halb voll. Gab es so Situationen, wo das Glas halb leer war? Gab es die für dich gar nicht?
Also schon, als die Rainbow Warrior versenkt worden ist in Neuseeland, war ich auch vollkommen erschüttert über Frankreich. Also Frankreich, die mir diese internationale Arbeit und diesen anderen Blick auf Frieden und ja Kooperation und auch ja Versöhnung auch gezeigt hat, auf einmal gegen Menschen vorging, die nicht ihrer Meinung waren. Also das war ja wirklich ein Auftrag des Staates, nämlich des Verteidigungsministers, der den Geheimdienst angesetzt hat, irgendwie zu verhindern, dass die Rainbow Warrior und Greenpeace zum Mururoa-Atoll fährt, um gegen die Atomwaffentests zu protestieren. Ja, die Atomwaffentests waren raison d'état, also man muss sozusagen Atomwaffen haben, damit man eben in der Welt auftreten kann und abschreckend sein kann. Und wir waren gegen die Atombombentests, weil wir gesagt haben, es hat wirklich ganze Landstriche zerstört. Rongelap zum Beispiel war ja die Insel, die in dem Jahr auch umgesiedelt worden ist, wo wir die Menschen mit ihren Häusern und sonst was zu einer anderen Insel gebracht haben. Und wo einfach ganz deutlich war, ja, wie viele da krank waren, wie verseucht die Insel war. Und diese Franzosen einfach sagten, das interessiert uns alles gar nicht, wir brauchen unsere Atomwaffen und die gehen gegen uns an. Und der Geheimdienst hat tatsächlich dieses Schiff versenken wollen, Wahrscheinlich hat er gedacht, es sind keine Menschen drauf, weil an dem Tag, deswegen erinnere ich den 10. Juli so gut, weil Steve Sawyer, mit dem ich auch im Vorstand damals zusammengearbeitet habe, an dem Tag Geburtstag hatte und mit der ganzen Mannschaft eben essen war oder so außerhalb des Schiffs war, weil sie ein Bier trinken wollten oder so etwas. Und dann wurde eben dieses Schiff angegriffen mit einer Ladung und Dynamit oder sowas. Und dann kam eben der Fotograf zurück und hat gesagt, oh, jetzt muss ich aber schnell noch meine bevor das Schiff sinkt, meine Ausrüstung rausholen. Ja? Und der Fernando Pereira, also unser Fotograf, hat dann versucht, seine Ausrüstung zu holen und dann explodierte eben eine zweite Mine. Und dann ist der eben in dem Schiff ertrunken und hatte zwei kleine Kinder zu dem Zeitpunkt. Haben wir gesagt, das kann ja nicht wahr sein. Und wir wussten ja lange nicht, wer das ist. Und dann war wirklich eine der wichtigen Arbeiten, dass ich mit dem damaligen wirklich großen Initiator auf so ein Energiebündel wie Rodion Vacuum, David McTaggart, wirklich in Paris gesessen habe und wir wirklich gemeinsam mit Le Canard Enchaîné und anderen investigativen Journalisten herausgefunden haben, dass es eben der französische Geheimdienst war. Und dann erstritten haben für die Familie auch Schadenersatz, also damit wenigstens die Kinder, man kann den Vater nicht ersetzen, aber wenigstens dann eine Ausbildung bekommen können und so weiter. Und das war schon eine Zeit, wo ich dachte, es kann eigentlich nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein, dass man gegen Menschen vorgeht, die sich für eine bessere Welt, für eine bessere Umwelt, für Frieden einsetzen. Das ist ja Greenpeace, ja. Ist ja sowohl Frieden als auch Umwelt, ne? Und das war schon eine harte Zeit. Aber wir haben einfach so viel Zuspruch erfahren. Und natürlich auch Menschen in aller Welt haben gesagt, ja, wir müssen eigentlich das unterstützen, dass wir da wieder Mut gefasst haben und gesagt haben, es geht doch. Also es werden doch viele Leute, die das einfach wollen, dass es besser wird. Und wir dann ja auch Schadenersatz bekommen haben. Aber ich war lange Zeit wirklich mit Frankreich nicht im Reinen. Also es war erst wieder, als ich im Bundestag war, dass ich ein bisschen wieder Kontakt bekommen habe und viele Leute eben auch da waren, die dann auch gewürdigt haben, was ich sozusagen in der deutsch-französischen Arbeit gemacht habe. Mhm. Also, dass ich dann sogar Ritterin der Ehrenlegion geworden bin.
Du hast dann natürlich eine steile Karriere gemacht. Du bist ins Landeskabinett Schröder eingetreten und bist Umweltministerin geworden und hast diesen Job auch mit unwahrscheinlich viel Leben ausgefüllt. Ich weiß, es ging damals um die Endlagersuche und da hast du dich ziemlich aktiv mit eingeschaltet. Mhm. Bist du mit den Resultaten deiner Arbeit in der niedersächsischen Landesregierung im Rückblick immer noch sehr zufrieden?
Also ich denke, wir haben damals wirklich Pflöcke eingesetzt, denn ein Atomausstieg, wie wir ihn schon 2001 bekommen haben, mit der rot-grünen Regierung unter Schröder im Bund, hätten wir nicht bekommen, wenn wir nicht in Niedersachsen tatsächlich diese Art von Politik gemacht hätten. Die war auch immer mit Unterstützung von Gerhard Schröder, das muss man sagen. Und wir hatten ja erst eine rot-grüne Regierung und dann aber auch eine alleinige SPD-Regierung. Und das hat funktioniert, dass wir erstens der Bundesregierung unter Herrn Kohl, also zuerst mit Herrn Töpfer als Umweltminister, dann mit Frau Merkel als Umweltministerin, angeboten haben, Energiekonsensgespräche, um einen Ausstieg aus der Atomenergie hinzukriegen. Und wir haben auch Pfade gerechnet, um zu zeigen, dass es möglich ist und dass es auch wirtschaftlich ist. Das hat nicht funktioniert. Dann haben wir gesagt, wir müssen dann einen Wahlkampf machen, dass wir gewinnen und dass wir dann den Ausstieg auch organisieren können. Ist ja auch gemacht worden. Und es wäre übrigens viel billiger gewesen, diesen Ausstieg so auch weiter umzusetzen. Als Frau Merkel dann 2009 Kanzlerin mit einer schwarz-gelben Regierung wurde, hat sie ja dann den Ausstieg aus dem Ausstieg gemacht und wieder versucht, die Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Das hat maximal ein Jahr gedauert und dann gab es eben den Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg, weil Fukushima dann in die Luft gegangen war und selbst Frau Merkel erkannt hat, dass ein hochtechnisiertes Land wie Japan offensichtlich die Dinger nicht unter Kontrolle hat und dass man da eben doch besser aussteigt. Und und dann haben wir also wirklich in Niedersachsen im Prinzip den Grund vorbereitet, indem wir alle Endlager immer in Frage gestellt haben und gesagt haben, es gibt eben beim Salzstock in Gualeben Wassereinflüsse. Wir hatten die Asse, die eben auch schon heute ja wirklich andere Beschlüsse hat, dass das alles ausgekoffert werden muss, die da einfach wirklich rücksichtslos Fässer, die auch Lecken und sonst was versenkt haben. Wir hatten Moorsleben als Lager direkt an der deutsch-deutschen alten Grenze, ja, also zu Sachsen-Anhalt, praktisch auf der Grenzlinie. Und wir hatten eine Pilotkonditionierungsanlage in Gorleben, wo Frau Merkel immer noch so einen schönen Satz, den werde ich nie vergessen, gesagt hat, naja, wo gebacken wird, wird auch mal Backpulver verstreut. Weil sie sagte, weil wir immer die Kritik hatten, dass wenn die Brennelemente da zerschnitten und umgepackt werden, dass man eben nicht garantieren kann, dass da keine Radioaktivität freigesetzt wird. Und haben wir eben auch diese Verpackungsanlage verhindert, ne? Und viele dieser Dinge sind eben diskutiert worden und auch die Frage, wie man einen Ausstieg macht, was wir, glaube ich, wirklich geschafft haben, weil wir ja breit getragen worden sind von Bürgerinitiativen, von Bürgern, dass wir eben auch wirklich so einen Ausstieg aus dieser ganzen Ideologie geschafft haben, dass man Müllverbrennungsanlagen braucht, dass man sozusagen alles, was wir im Haushalt oder an Produkten oder auch in der Wirtschaft haben, dass es nicht mehr deponiert werden darf, sondern dass alles verbrannt werden muss, dass wir einfach gesagt haben, das ist eine wahnsinnige Rohstoffverschwendung und wir wirklich angefangen haben, also eine Öffentlichkeitskampagne zu machen, um Bürger aufzuklären, dass man mit Müll anders umgeht, Müll vermeidet. Also im Prinzip haben wir damals das, was heute schon eine große Bewegung ist, Unverpacktläden und so weiter, haben wir mit dem BUND gemacht, mit der Verbraucherzentrale, mit Edeka zusammen, mit Tupper zusammen, um dann Leute aufzufordern, mit ihren Boxen selber einkaufen zu gehen und eben nicht immer so viel Verpackungsmüll zu haben. Weihnachtsgeschenke einzupacken in Geschirrtücher oder Zeitungspapier, ja, dass man einfach nicht wahnsinnige Berge von plüschigen Verpackungsmüll hat. Ja? Man weiß ja, was man nach Weihnachten immer alles da rumschleppt. Und das haben wir in Niedersachsen eingeleitet und dadurch einfach verhindert, dass 10 Müllverbrennungsanlagen gebaut worden sind. Wir haben mechanisch-biologische Anlagen gebaut, in denen also auf der einen Seite kompostiert wurde, auf der anderen Seite der andere Müll getrennt wurde, sodass man das, was man wiederverwerten kann, auch wiederverwerten kann. Dass die Materialien noch nicht alle dafür geeignet waren, hat uns ja dazu gebracht zu sagen, wir müssen jetzt eigentlich dazu eine Kampagne machen, dass die Produkte schon so hergestellt werden, dass man sie auch tatsächlich recyceln kann. Das hat uns ja zu Cradle to Cradle gebracht. Ja, früher nannten wir das einfach intelligent produzieren. Das war einfach nicht so komplex wie mit dem Cradle to Cradle. Aber die Idee war einfach schon die gleiche. Und ich habe schon 92 auf der Hannover Messe mit Hewlett-Packard einen Computer entwickelt, der wirklich nur aus einem Kunststoffmaterial bestand, wo die Partien nur alle reingesteckt waren, sodass man die alle rausnehmen konnte und tatsächlich recyceln konnte und den Kunststoffkörper auch wieder schreddern und für einen neuen Kunststoff nutzen konnte, was eben nur ein Material war. Das ist ja überhaupt die Lösung für viele Dinge, ist, dass man Monomaterialien nimmt und nicht dieses ganze Verbundzeug, was wir heute haben. Dann haben wir als drittes, also das ist dieser Teil Abfall, als drittes, glaube ich, viel in Niedersachsen auf den Weg gebracht zum Frage Wasserschutz und Naturschutz, indem wir eben Nationalpark Harz ausgewiesen haben, das Biosphärenreservat in der Elbtalaue, das Wattenmeer ausgewiesen haben als Man and Biosphere oder angemeldet haben bei der UNESCO-Kommission für Man and Biosphere-Reservat. Und dass wir beim Wasser eben sehr viel gemacht haben, um eben auch Industrieunternehmen zu helfen, dass sie eben nicht ihr Abwasser wieder weiter einleiten in irgendwelche kleinen Flüsse und deswegen hätten wahrscheinlich schließen müssen irgendwann, weil das dann nur noch Kloaken waren, sondern dass sie einfach Übergangszeiten bekommen, investieren und da eben Kläranlagen einbauen beziehungsweise ihre Produktion so umstellen, dass sie eben tatsächlich dann weiter produzieren können. Und ich weiß noch heute, der Herr Forstmann von Wolfalls-Rode, also ein Bayer-Subunternehmen, mitten in der, ja, im Fallingbostel damals als Rode, hat dann eben gesagt, ja Mensch, wir hätten zumachen müssen und wenn nicht Frau Griefern als Umweltministerin uns geholfen hätte mit so einer Übergangsfrist und mit konkreten Lösungen, dann wäre der Standort weg gewesen, natürlich auch viele Arbeitsplätze. Und das ist übrigens das Wichtige an sozialdemokratischer Umweltpolitik, ja, dass es immer denkt, nicht nur in der Umwelt, sondern auch in den Menschen. Also dass Menschen Arbeit haben, aber gesunde Arbeitsplätze haben, das ist der entscheidende Punkt, ne?
Bevor wir jetzt zu Cradle to Cradle kommt, interessiert mich noch ein Punkt ganz besonders. Du bist seit vielen, vielen Jahren im Alternativen Nobelpreis engagiert. Erklär doch mal so ein bisschen, was ist der Alternative Nobelpreis?
Ja, Jakob von Uexküll, der die Idee hatte, dass man auch neben den traditionellen Nobelpreisen vielleicht einen für Umwelt und für Entwicklung anbieten muss, ist zur Nobelpreisstiftung gegangen und hat es gesagt, ich habe hier eine Briefmarkensammlung, ich verkaufe die und stifte einen Preis, so wie Alfred Nobel ja auch seine Erlöse aus der Dynamitherstellung eben für diesen Preis gestiftet hatte. Und dann kriegen wir einen Preis für Umwelt und für Entwicklung. Und dann hat das Nobelpreiskomitee oder der Vorstand der Stiftung damals gesagt, nee, haben wir kein Interesse, wir haben ja gerade einen Wirtschaftspreis gegründet und wir brauchen keinen für Umwelt und Entwicklung. Und dann hat Jakob von Uexkü gesagt, na, dann machen wir das selber, dann machen wir eine Stiftung und versuchen dann eben auch weitere Gelder zu bekommen und ich lege das sozusagen als Grundlage da rein. Und hat auch in den ersten Jahren eben im Prinzip im Alleingang das gemacht. Ich kam relativ früh dazu, also ist 1980 gegründet worden. Also wir hatten eben letztes Jahr auch unser 40-jähriges Bestehen. Und hat dann irgendwann, viele Leute haben vorgeschlagen, dass Greenpeace den auch bekommt, diesen Preis. Und wir haben uns auf einer Konferenz kennengelernt, wo ich irgendeinen Greenpeace-Vortrag gehalten hatte und er hat den Preis vorgestellt und dann haben wir uns intensiver unterhalten, hat er gesagt, du, ständig werdet ihr vorgeschlagen, aber erstens, ihr habt schon ganz viele Leute, die euch unterstützen und zweitens, ihr habt schon die Öffentlichkeit, willst du nicht lieber bei uns in den Vorstand und in die Jury kommen und mit auswählen, du kennst ja auch viele durch die internationale Arbeit und kannst bewerten, wie diese Projekte überall sind. Und das heißt, der Alternative Nobelpreis ehrt Menschen und Gruppen, die Lösungen schaffen. Also die Lösungen sind da, ist sozusagen der Übertitel. Macht natürlich Menschen und Gruppen, die auch auf Themen aufmerksam machen, aber ganz viele, die eben auch Lösungen anbieten. Also zum Beispiel Amory Lovins, der ja schon sehr früh ein Haus mitten in den Rocky Mountains gebaut hat und gezeigt hat, dass man eben nur mit der Solarenergie ein Büro- und Wohngebäude betreiben kann, obwohl es in 2000 Meter oder 3000 Meter Höhe kalt und ja ein bisschen unwirtlich ist, ja, und hat dort ein Bürogebäude und Wohngebäude, wirklich tollsten Ambiente. Und natürlich war es in den 80er Jahren so richtig so eine Pilgerfahrt, da hinzufahren und sich das anzugucken. Oder, also es gibt ganz viele, oder Astrid Lindgren, die ausgezeichnet worden ist, weil sie wirklich ganz viel für Kinder gemacht hat, aber auch eben wirklich so für Menschenfreunde war, also Menschenfreude da war und einfach zu zeigen, ja, man kann eben auch den Menschen eine Perspektive und eine Hoffnung geben, obwohl sie ja selber in einer sehr schwierigen Situation war, als sie Jugendliche oder junge Frau war. Oh, also ich kann viele Projekte aufzählen, die weltweit einfach ausgezeichnet worden sind, die einfach zeigen, oder was weiß ich, zum Beispiel ein Projekt aus Bangladesch, wo Frauen auf Häuser Solaranlagen montieren, ja, wo sie, Gramin Shakti, wo sie einfach erstens, dass Frauen in Häuser gehen und Solaranlagen montieren, ist schon in Bangladesch, im muslimischen Land, schon was Besonderes. Und zweitens, dass dadurch diese Häuser überhaupt Energie hatten, ja, die vorher nie Energie hatten und meistens bei Überflutungen auch unter Wasser standen und dann noch nicht mal richtig eine Kerze anmachen konnten, so ungefähr. Also viele solche Projekte, die Mut machen, die zeigen, die Lösungen sind da, auch ganz kleine. Und das hat mich immer sehr bewegt und ich habe sofort zugesagt und mitgemacht und bin eigentlich seit bis heute dabei, also das heißt jetzt seit über 35 Jahren, weil ich immer wieder jedes Jahr bewegt bin von den Vorschlägen, die wir reinkriegen. Wir kriegen jedes Jahr so 100 bis 120 neue Vorschläge und von den Erlebten, was dahinter ist. Ja. Und dann denke ich immer, mein Gott, wenn ich hier Menschen höre, die jammern auf hohem Niveau. Wenn ich dann immer auch in vielen, das sind natürlich sehr häufig auch Vorschläge aus den Ländern des Südens, wo ich denke, Mensch, wie toll, dass sich diese Leute in diesen schwierigen Verhältnissen, ja, wo es Krieg gibt oder wo es Hungersnöte gibt oder wo es kein Wasser gibt, dass die sich da engagieren und tatsächlich auch noch Lösungen anbieten. Also nehmen wir zum Beispiel Sekem in Ägypten, die also da quasi eine Farm aus dem Nichts aufgebaut haben, Wüste wieder begrünt haben. Heute mindestens für 3000 Leute Arbeitsplätze schaffen, für 3000 Dörfer dahinter nochmal ökologischen Landbau mitentwickelt haben und heute ja auch die Produkte bis nach Europa verkaufen. Mhm. Also das sind alles Sachen, wo ich jedes Mal wieder denke, boah, toll, was es da für Leute gibt. Ne? Vorletztes Jahr hatten wir eine Preisträgerin aus Äthiopien, die blind ist und die Rechtsanwältin geworden ist und die einfach heute wirklich da kämpft für Frauenrechte und Möglichkeiten für Mädchen überhaupt tätig zu sein. Und das sind alles so Sachen, wo sie sagen, Mensch, die kann das, die ist blind, konnte Jura studieren und kann noch Mädchen da eine Hoffnung geben, die sonst da gar keine Chance haben. Ist eine Stiftung, ist auch auf Spenden angewiesen, also kann jeder auch sich beteiligen.
Jetzt müssen wir einige Kapitel überspringen, da tut mir fast in der Seele weh, aber ich möchte jetzt schon zu Cradle to Cradle kommen, weil ich sehe eine Verbindung zwischen der Corona-Zeit und Cradle to Cradle. Ich habe heute noch einen unwahrscheinlich interessanten Podcast gehört, da ging es ums Reduzieren, um sich persönlich zu reduzieren. Ich habe den Eindruck, auch mit dem, was ich jetzt von Cradle to Cradle mitbekommen habe, mit dem, was du gemacht hast, mit dem, was dein Mann immer wieder propagiert, wir hätten die Möglichkeit, unsere Wirtschaft von Grund auf zu reformieren. Mhm. Trügt der Ansatz oder ist der so okay?
Nein, ich glaube, dass auch immer mehr Leute verstehen, dass es möglich ist, dass wir mit den Ressourcen, die wir auf dieser Erde haben, anders umgehen müssen, wenn wir 8 oder 9 oder 10 Milliarden Menschen versorgen wollen. Wir können das, wenn wir die Ressourcen nicht einfach als Müll betrachten. Also Menschen sind im Moment die einzigen Lebewesen, die überhaupt so etwas wie Müll produzieren. Tiere und Pflanzen machen das nicht. Das läuft alles automatisch im Kreislauf. Wir müssen uns das nur angucken. Ja, also wenn ich mir die Ameisen angucke, sind von der Biomasse 4-mal mehr als Menschen und sie produzieren keinen Müll. Alles, was bei denen rausläuft, wird wieder zur Erde oder und ernährt dann wieder die nächste Generation. Sie sind auch kein Problem. Manchmal mag man sie nicht, wenn sie vielleicht gerade an seinem Haus durch die, direkt vorbeilaufen oder durch die Haustür laufen oder sonst was, aber sie sind eigentlich kein Problem. Und das müssen wir einfach nur lernen. Wir müssen es nur nachmachen und wir müssen nur uns abgucken, wie das geht und müssen unsere Produkte so gestalten, dass sie tatsächlich kreislauffähig sind. Das heißt, dass wir das Material bewusst auswählen, dass es gesund ist und dass es gesund für Umwelt und die Menschen ist. Denn wir haben heute auch viele Materialien, die sind giftig und wir kriegen es gar nicht mit. Also nur ein praktisches Beispiel. Ich glaube, hier ist auch so ein Fußboden. Ich war neulich in so einem Yoga-Studio, was vollkommen neu aufgemacht hatte, hat mich gefreut, weil die so viele schöne Angebote hatten. Und was haben sie aber gemacht? Kein Holzfußboden oder irgendwas, wo man sagt, irgendwas Natürliches, sondern ein PVC-Fußboden. Und man lag auf dem Fußboden, bei Yoga liegt man ja ziemlich viel auf dem Boden und atmet diese Dämpfe ein von den Weichmachern, die da drin sind. Da fragt man sich, was ist das denn? Das ist doch nicht gut gedacht, dass das dann überhaupt angeboten wird. Solche Materialien dürften eigentlich gar nicht mehr angeboten werden, sondern muss gleich bei der Konzeption die Auswahl der Materialien so gestalten, dass sie eben sowohl für die Umwelt als auch für die Gesundheit gut sind und dass sie hinterher, wenn man sie rausholt, wieder einsetzen kann für das nächste Produkt. Und da gibt es genug Firmen, die sich damit beschäftigen, die das auch schon entwickelt haben und das muss man jetzt nur pushen und was wir mit dem Verein gemacht haben, ist einfach nur das Bewusstsein dafür zu schärfen, denn die Ansätze von den Firmen gibt es seit 20, 25 Jahren. Aber es kommt nicht in die Breite, weil natürlich, wenn die Produktion klein ist, sind die Produkte noch teuer. Das ist ja immer so. Und man muss erstmal in eine Massenproduktion kommen. Das haben wir bei Solarenergie, bei Windenergie auch gesehen, damit es preiswert. Und jetzt inzwischen gibt es eben T-Shirts bei C&A aus Cradle to Cradle. Wo man sagen kann, da kann man sehen, dass man eben auch für einen günstigen Preis oder einen annehmbaren Preis solche Dinge herstellen kann. Oder bei Lidl gibt es Schlafanzüge oder Kinderkleidung oder was auch immer. Das heißt, es geht. Man kann zeigen, dass es geht, wenn es auch in einer großen Produktion hergestellt wird. Und das gilt natürlich für Baumaterialien insbesondere, zumal unsere Häuser immer dichter werden. Und wenn wir dann Innenraummaterialien haben, die ausdünsten oder irgendwelche Materialien drin haben, die nicht gut für die Gesundheit sind oder die man hinterher auch nicht mehr leicht rausnehmen kann, dann hat das keine Perspektive und dann haben wir auch nicht die Möglichkeit, alle Menschen damit zu versorgen, sondern dann eben nur vielleicht eine kleine Gruppe. Hm. Und deswegen ist das erstmal mit dem Verein, den wir gegründet haben, eine Aufklärungsarbeit in Hochschulen, dass das in die Ausbildung reinfließt, in Schulen, damit eben Kinder das schon mitkriegen, aber auch eine konkrete Arbeit mit Firmen, dass die sozusagen dann ihre Produktion auch dahingehend umstellen und viele machen es und machen damit auch Gewinne. Also es ist nicht so, als wenn das jetzt ein Verlustgeschäft ist.
Ich habe auch irgendwo so den Eindruck, dass, du bringst immer das berühmte Beispiel der Waschmaschine. Mhm. Und ich glaube schon, dass Corona jetzt die Chance bietet, um solche Ideen intensiver in die Bevölkerung zu bringen.
Das ist ja auch interessant. Also wenn man sich jetzt so Projekte anguckt, jetzt gibt es inzwischen Fahrräder, die man mieten kann quasi als Monatsmiete mit allen Kosten drin. Also da ist dann Reparatur drin und alles drin. Das ist im Prinzip ein bisschen diese Service-Idee, wie auch die Waschmaschine, wo der Hersteller den Besitz an den Materialien behält und den Service nur anbietet, dass ich 1000-mal Wasche kaufe. Ich will ja eigentlich gar keinen Sondermüll besitzen, ich will auch gar keine Materialien besitzen, ich möchte ja eigentlich nur waschen. Und ich glaube, wenn das sozusagen sich durchsetzt, dann haben wir drei Dinge gelöst. Erstens mal, die Lieferkette wird kleiner, weil man dann eben auch die Materialien immer wieder hier nutzen kann. Zweitens, man hat eine Bindung an den Kunden, weil wenn ich dem Waschgänge verkaufe, will ich natürlich auch, dass die Waschmaschine möglichst funktioniert, ohne dass ich viel Reparaturen machen muss. Und drittens, ich kriege die Materialien zurück und kann dann eben tatsächlich neue Produkte damit machen. Und ich kriege aber auch immer die aktuellste Waschmaschine, das heißt auch die mit dem geringen Wasserverbrauch, die leise ist und so weiter.
Aber wo sind die Stopper? Wer im Prinzip behindert eine solche Idee, um sie industriell auszufahren?
Also ich glaube, es setzt sich schon durch, aber es ist ja wie alles, manchmal braucht man immer so einen Schub, um nochmal so einen Berg zu kriegen. Das war ja bei den erneuerbaren Energien auch so. Da haben wir tatsächlich, ich sag mal, Anfang der 2000er mit dem Erneuerbaren Energiengesetz und der Einspeisevergütung erstmal so einen Schub gekriegt, dass man eben auch in Großproduktion reinging und dass es eben dann auch preiswerter wurde. Leider haben wir teilweise unser Know-how abgegeben. Zum Beispiel Solarproduktion findet in Deutschland nicht mehr statt, obwohl unsere Solaranlagen viel länger haltbar sind, weil wir eben nicht dieses Modell hatten, dieses Dienstleistungsmodell, zum Beispiel nur eingefangene Sonnenstunden zu bezahlen. Dann wären nämlich die deutschen Anlagen viel konkurrenzfähiger gewesen, weil viele von den chinesischen Anlagen jetzt schon nach wenigen Jahren nicht mehr die volle Leistung bringen. Die deutschen Anlagen, zum Beispiel die Schüco-Anlage aus Bielefeld, die hat nach 19 Jahren immer noch 90% seiner Kapazität gehabt. Und viele von den chinesischen Anlagen haben schon nach 5 Jahren 50% der Kapazität verloren. Und das sind alles so Dinge, wo wir sagen, da müssen wir mit anderen Geschäftsmodellen auch arbeiten. Dann können wir nämlich auch Qualität liefern zu einem günstigen Preis. Dann wäre nämlich die Schüco-Anlage letztendlich 40% billiger gewesen, wenn man die über die gesamte Lebensdauer betrachtet. Ne? Also die Bremser sind diejenigen, die sagen, wir müssen jetzt eigentlich alle Dinge in einem Haushaltsjahr kaufen und wir können nicht sozusagen sagen, wir kaufen jetzt 20 Jahre Dienstleistung. Da müssen wir hin. Und das heißt auch in die öffentliche Beschaffung. Also ich möchte eigentlich gerne in der öffentlichen Beschaffung, dass wir dieses ganz bewusst machen und dass wir auch diese Dienstleistungsmodelle dort einführen. Es ist übrigens für die Haushalte in der Regel auch preiswerter. Es ist kein PPP-Projekt, sondern es ist, ich kaufe eine Dienstleistung.
Also wir haben zukünftig weniger Eigentum und mehr Besitz.
So ist es, ja. Genau das ist es. Und ich meine, ich muss doch nicht die Waschmaschine oder den Fernseher besitzen. Ich muss ja nicht 1560 Chemikalien durch einen Fernseher besitzen. Ich will doch nur Fernsehen gucken. Ja. Mich interessiert doch gar nicht, was da drin ist. Ja? Der soll doch mit seinen Materialien glücklich werden. Und es gibt Hersteller, die haben eben auch schon ohne seltene Erden, ohne PVC-Fernseher hergestellt. Aber auf dem Markt werden sie natürlich im Moment nicht bevorzugt gekauft, weil man das gar nicht weiß oder gar nicht als Wert erkennt. Aber wenn ich es sozusagen als Dienstleistung kaufen würde, würde es vielleicht für mich interessant sein.
Wie lange glaubst du, als erfahrene Umweltpolitikerin, brauchen wir in dieser Denke noch, bis sich der Gedanke in der Bevölkerung gesetzt hat?
Ich glaube, dass jetzt durch den Green Deal wir eine gute Chance haben, dass wir so einen Schub auch in Europa kriegen, weil es Teil des Programms ist. Also Frau von der Leyen bringt übrigens das Waschmaschinenbeispiel inzwischen auch. Das hat sie von uns schon vor 15 Jahren in Niedersachsen gehört. Das hat sie also behalten. Jetzt ist es bei ihr angekommen. Und wenn man sich das gesamte Konzept des Green Deals anschaut, dann sieht man, dass da viele von den Elementen drin sind. Erneuerbare Energien, Wasserstoff, Brennstoffzelle, alternative Antriebsstoffe. Circular Economy heißt das da. Da ist aber Cradle to Cradle mit drin, sonst wird sie das Waschmaschinenbeispiel mit dem Dienstleistungsmodell, also der Paper Wash, nicht noch mit da reinnehmen. Und durch die Tatsache, dass jetzt diese Corona-Aufbaufonds existieren und die Konjunkturprogramme existieren, kann man genau dieses dafür einsetzen, auch genau solche Umstellungen auch zu finanzieren und zu organisieren. Und da, wo man den Aufbau macht, dann eben auch genau solche Programme einzusetzen mit erneuerbaren Energien, mit gesundheitsfreundlichen Stoffen und. Und mit einer eigenen Produktion von vielen Dingen, die jetzt im Moment vollkommen schizophrenerweise ausgelagert sind.
Ich habe irgendwann mal gehört, dass zum Beispiel Autos aus 74 verschiedenen Metalllegierungen bestehen. Glaubst du daran, dass wir da auch irgendwann das Monoauto bekommen, das aus einer einzelnen Stahllegierung besteht?
Ja, weil natürlich der Punkt ist, dass auch das etwas ist, was dann nur downgecycelt wird. Wenn man heute von Recycling vom Auto spricht, dann macht man daraus Baustahl. Und der Baustahl muss dann auch noch mit neuen Materialien vermischt werden, weil eben durch diese ganzen Zusatzstoffe, die da drin sind, der Stahl zu weich wird und deswegen auch unter Umständen nicht haltbar genug ist. Also zum Beispiel ein Erdbeben in der Türkei hat dazu geführt, dass verschiedene Häuser eingestürzt sind, weil da Baustahl eingeführt wurde, weil zu viele Stoffe drin waren, die den Stahl nicht haltbar genug gemacht haben. Deswegen muss man eigentlich dazu kommen, weil wir Stahl nicht unendlich zur Verfügung haben und natürlich auch sehr viel Energie braucht, um den herzustellen. Und man nicht alles mit Wasserstoff machen kann, sondern auch eine hohe Recyclingquote und zwar in gleicher Qualität braucht, dass man nicht einfach aus einem guten Material dann hinterher nur noch Baustahl macht, was dann auch noch vermischt werden muss. Sonst kann man keine neuen Produkte machen. Und deswegen glaube ich, ist das eigentlich logisch, dass die nächste Entwicklung so sein muss, dass man eben diesen Aspekt mitbedenkt und die Materialienauswahl auch beim Autobau oder bei anderen Dingen auch mitbedenkt. Nicht nur die Frage des Antriebs, sondern auch die Frage der Auswahl der Materialien.
Könntest du dir vorstellen, dass sich Mülheim zu einer der führenden Städte in der Cradle-to-Cradle-Bewegung entwickelt?
Ich hoffe das sehr. Ich denke, wer immer das auch machen wird in Mülheim, dass er diese Idee aufgreift und sagt, das ist was Innovatives, da können wir Mülheim voranbringen und können hier auch Unternehmen mit ins Boot holen, die sich hier auch ansiedeln und auch in der, ich sag mal, in der öffentlichen Beschaffung genau das auch umsetzen. Kann man in Mülheim eine Cradle-to-Cradle-Gruppe gründen? Da kommt auch gerne der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin aus Berlin und gründet das mit. Und die machen in ganz vielen Gruppen, die wir in Deutschland haben, also wir haben, glaube ich, ungefähr 50 im Moment, machen die sehr viel Arbeit vor Ort. Eben genau solche Gespräche in Nachbarschaftshäusern, in Universitäten, in Schulen, Einheiten, Projekttage und so weiter. Weil je mehr die Leute das verstehen, desto einfacher ist natürlich, das auch umzusetzen. Und auch, dass die Ingenieure das in ihre Arbeit einbauen, ja, dass sie das überhaupt mal so denken. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Also ich habe lange an der TU Harburg unterrichtet und da waren Studierende aus allen Fachbereichen, also aus dem Bereich Schiffsbau, aus dem Bereich Logistik, aus dem Bereich Holzwirtschaft, Elektrotechnik, Maschinenbau. Die mussten ja erstmal über das Thema rangebracht werden. Und dann haben die auch gesagt, ja, klar, natürlich können wir das auch so konstruieren. Es ist doch immer nur eine Frage, wie wir eine Vorgabe machen, wie ich das vorhin bei der Dünnsäure erzählt habe. Wenn du die Vorgabe machst, es soll keine Schwefelsäure mehr ins Meer, dann kriegst du das ja auch hin. Du musst es ja nur denken. Und jeder Ingenieur kann es eigentlich umsetzen, wenn du die klare Aufgabe hast, das klare Ziel hast. So wie wir es mit den erneuerbaren Energien auch geschafft haben. Ich weiß noch, als der Grovian in Brunsbüttel gebaut wurde, Anfang der 70er, glaube ich, oder 80er, da kostete eine Kilowattstunde bei diesem Windkraftwerk eine D-Mark. Das würde entsprechen heute 50 Cent, aber eigentlich war es so viel wie ein Euro vom Wert halt, ne? Und alle haben gesagt, so verrückt, das wird nie was. Eigentlich ist es gebaut worden, damit es nicht gebaut werden soll. Heute sind wir bei Gestehungskosten von zwischen 2 und 4 Cent bei Kilowattstunde Wind. Das ist viel lukrativer als jedes Kohlekraftwerk oder Atomkraftwerk oder sonst was. In England wird jedes Atomkraftwerk mit 10 Cent pro Kilowattstunde subventioniert. Kann man doch nur sagen, das kann sich doch nicht lohnen. Daneben, dass es noch gefährlich ist. Ne? Insofern, also es ist eine Frage, dass man die Dinge vorgibt und sagt, wir wollen erneuerbare Energien und wir wollen, dass es effektiv und wir wollen, dass es wirtschaftlich ist und das müssen wir entwickeln. Und dafür braucht man natürlich auch eine größere Produktion. Das geht nicht mit kleinen Einheiten. Deswegen ist natürlich manchmal am Anfang ein Cradle-to-Cradle-Produkt teurer gewesen. Aber in dem Moment, wo ein Lidl und ein C&A Dinge herstellt, kann es dann eben auch kostenmäßig vergleichbar mit den anderen sein.
Ich habe auch den Eindruck, gerade jetzt zum Beispiel dieses Lieferkettengesetz, was im Moment gerade in der Diskussion ist, da kommt ja die Initiative kommt ja von den Händlern mittlerweile, dass die sagen, wir wollen nachweisen, wo die Sachen herkriegen. Und ich bin auch relativ sicher, dass der Verbraucher an sich sagt, ich bin bereit, 2, 3, 4 Euro mehr für ein Produkt zu bezahlen, wenn ich nur weiß, dass am anderen Ende der Lieferkette jemand auch dafür vernünftig bezahlt wird und auch die sozialen Standards eingefordert werden. Wenn du heute siehst, deine Initiative vor 40 Jahren heute losgetreten hat, dass die Kinder heute mit Fridays for Future, auch wenn das vielleicht in Deutschland teilweise von Leuten instrumentalisiert wird, die da nicht hingehören, aber wenn die Kinder heute auf die Straße gehen und sich um ihre Zukunft kümmern, erfüllt dich das mit Stolz zu sagen, ich habe am Anfang gestanden?
Na, sagen wir mal so, die Fridays for Future Kinder sind zum Teil natürlich auch unsere Kinder oder unsere Enkel, wo wir sagen, sie sind natürlich auch ein bisschen verwöhnt worden. Ihnen ist alles sozusagen nachgetragen worden. Jetzt stellen sie neue Forderungen, aber sie müssen auch den nächsten Schritt machen, auch selber daran zu arbeiten, es zu ändern. Also ich brauche die Ingenieure, ich brauche die Chemiker. Ja? Es studiert kein Mensch mehr Chemie. Ja? Ich brauche die Leute, die Dinge auch umsetzen, nicht nur Forderungen stellen. Und deswegen ist es ein wichtiger Schritt, erstmal das Bewusstsein nochmal für alle zu schaffen, aber es muss auch der nächste Schritt kommen. Also das, was ich versucht habe zu erklären, was wir bei Greenpeace gemacht haben, nicht nur die Forderung zu stellen, sondern auch zu sagen, wie kriegen wir die Lösung hin? Ja, die Lösung gibt es oder man kann sie entwickeln, aber wir müssen es auch dafür einsetzen und da müssen wir auch was für tun. Ja. Greenpeace hatte sozusagen als Ansprechpartner in der Politik in Hamburg den Abgeordneten Freimut Duwe.
Ja.
Ja, das war ein sehr, sehr engagierter Abgeordneter, der wirklich die Dinge auch eingebracht hat. Und die brauchst du auch. Also du kannst nicht nur sagen, die sind alle doof, die Politiker, nein, sondern du musst genau dann auch sagen, ich gehe da rein und ich versuche das auch zu ändern, so wie ich es auch gemacht habe. Ich habe auch gesagt, ich kann nicht nur immer motzen, sondern ich muss dann auch sorgen dafür, dass die Lösungen da sind. Die brauchst du eben auf der technischen Ebene, du brauchst die Ingenieure, du brauchst die Designer, du brauchst übrigens auch die Marketingleute und die Betriebswirte und du brauchst natürlich auch die Politiker. Also du musst in alle Felder reingehen, das erwarte ich. Ne?
Glaubst du, dass die ganze Entwicklung mit Cradle to Cradle irgendwann auch so viel Arbeitsplätze bringt, qualifizierte Arbeitsplätze, dass die Angst, die andauernd geschürt wird, dass ein Umschwenken in der Wirtschaftspolitik zu Massenarbeitslosigkeit führt, sich so nicht darstellen wird?
Jede Transformation, die wir in der Gesellschaft hatten, hat Arbeitsplätze vernichtet, aber dafür neue geschaffen. Also denkt nur mal daran, um bei der Waschmaschine zu bleiben. Die Einführung der Waschmaschine hat natürlich für viele Wäscherinnen das Aus bedeutet. Ja? Die konnten dann nicht mehr ihre Wäsche mit der Hand waschen, weil die Waschmaschine natürlich die Arbeit abgenommen hat. Aber dafür gab es dann eben hinterher neue Arbeitsplätze. Und genauso ist das jetzt bei Cradle to Cradle. Da wird dann eben das Produkt mit Service-Dienstleistungen versehen sein. Das heißt, es ist dann eben mehr Service, was weiß ich, Beratung, Reparatur, Neueinsatz von Dingen, Abrechnungen von Paperwash und solche Sachen. Also es ist einfach eine Umstrukturierung, die wir natürlich im Moment erleben, dass bestimmte Arbeitsplätze wegfallen und dafür neue kommen. Natürlich werden die Leute, die zum Beispiel heute im Kohlebergbau tätig sind, nicht mehr im Kohlebergbau sein. Aber sie können zum Beispiel, und das wurde auch immer gesagt, in den Regionen, wo jetzt der Kohleabbau beendet wird, also gerade der Braunkohleabbau, würden die Leute in den Regionen auch wieder gebraucht, weil das heute häufig sehr gut ausgebildete technische Leute sind, um genau andere Dinge zu machen, zum Beispiel erneuerbare Energien herzustellen. Also es ändert sich sozusagen einfach die Struktur, das ist in so einer Gesellschaft so.
Ich danke dir recht herzlich für das Gespräch, war toll, dass du da warst und ich hoffe, wir sehen dich noch häufig hier bei uns im Nachbarschaftshaus. Vielen Dank, Monika.
Vielen Dank für die Einladung.
Lieben gern.